بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Allah Segen, Heil und Propheten Muhammad und auf seine Familie und auf all denjenigen, die seine Fußstapfen treten bis an den Tag der Auferstehung. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Wir fangen heute ein neues Kapitel an. Das Kapitel lautet Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alayhi wa sallama janib al-Tawhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila al-Shirk. Also, zusammengefasst, in diesem Kapitel geht es darum, wie Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam den Tawhid geschützt hat und jeden Weg, der zum Shirk führt, geschlossen hat. Und natürlich Al-Mustafa heißt auf Arabisch der Auserwählte. Al-Mustafa. Ja. Brauchen wir nicht länger darüber reden, auf jeden Fall. Ein Vers bringt der Autor und sagt, erwähnt den vorletzten Vers von Surat At-Tauba, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, Allah sagt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Und dann auch der zweite Teil des Verses, der 129. Vers. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag, meine Genüge ist Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm, auf ihn verlasse ich mich und er ist der Herr des gewaltigen Throns. Was zum Thema jetzt überhaupt nicht passt, aber trotzdem auf Anmerkung schadet nicht, da sieht man mal, wie abgeirrt eine Sekte ist, wenn sie sich nicht an den Koran bis Sunna des Propheten hält. Und zwar diese Sekte Al-Quraniyya, diejenigen, die sich nur an den Koran halten und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam außen vor lassen, also nicht der Sunna folgen. Sie sind zum Entschluss gekommen, durch ihre trickreiche Logik, das meine ich natürlich ironisch, dass die letzten zwei Verse von Surat At-Tauba nicht Teil des Koran sind. Und die sagen, die Surat At-Tauba endet mit 129. Vers. Und sie begründen das mit mathematischen Zahlen und Masha'Allah und Belieferungen und sowas. Das spielt keine Rolle mehr. Also auf jeden Fall, das sind nebenbei gemerkt. Ja. Gut. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيز. Ja, bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Azizun alayhi ma'anittum. Ja, bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Also, harisun alaykum bedeutet auf Arabisch, auf Deutsch, er ist eifrig um euch bestrebt. Das heißt, er achtet sehr darauf, dass er alles tut, soweit er kann, dass es seinen Anhängern wohlergehen wird im jüngsten Tag. Er macht alles Mögliche, damit es seinen Anhängern wohlergeht. Und dazu gehört natürlich das Gebeten des Guten und das Verbieten des Schlechten und das gute Vorbild sein und das Hinweisen auf die guten Taten und das Vorleben und vieles andere, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Und das natürlich gehört zu den Gunsterweisungen Allahs uns gegenüber, dass wir zu dieser Umma gehören, dass er diesen Propheten geschickt hat, der eifrig bestrebt ist um uns, dass wir also ins Paradies kommen. Deswegen hat er alles Mögliche dafür getan, wie Allah ihn beschrieben hat, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Und du zeigst wirklich oder zeigst wahrlich den Leuten den geraden Weg oder weist sie auf den geraden Weg oder leitest sie zum geraden Weg. Das heißt, der Prophet zeigt den Menschen den richtigen Weg. Ja. Und ebenso wissen wir, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht nur in diesem Vers gelobt worden ist, sondern in zahlreichen anderen Versen, unter anderem in der Aussage Allahs in Surat Al-Qalam im vierten Vers, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Du bist wahrlich von großartigem Charakter oder du hast einen gewaltigen Charakter, sallallahu alaihi wa sallam. بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ. So hat er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Barmherzig wissen wir, was Barmherzigkeit bedeutet, dass man ein weiches Herz hat und Gutes tut dem anderen gegenüber und ihm erstens etwas Gutes tut und zweitens etwas Schlechtes von ihm versucht abzuwenden. Das ist so eine Definition von Barmherzigkeit. Ja. Und Ra'fa ist, also das Wort Ra'uf, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst beschrieben hat und ebenso seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat, ist noch mehr als nur die Rahma. Ist also noch mehr als nur Rahma. Und wenn wir natürlich sagen, dass Rahma bedeutet, dass man ein weiches Herz bekommt in Bezug auf eine bestimmte Person und ihr deswegen hilft und so, dass diese so eine Definition wenden wir natürlich in Bezug auf Menschen an, aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sagen wir so etwas nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird auch beschrieben als Rahim, barmherzig, aber wir können nicht diese Definition, die ich gerade eben angewendet habe, auf ihn anwenden. Denn Allahs Barmherzigkeit ist anders und viel gewaltiger als die Barmherzigkeit eines Menschen und gleicht niemals der Barmherzigkeit eines Menschen. Ja. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nur damit wir eine Vorstellung davon bekommen, in dem berühmten Hadith gesagt, den wir auch kennen, der bei Bukhari und bei Muslim überliefert ist, inna lillahi mi'ata rahma, Allah hat 100 Teile der Barmherzigkeit oder hat seine Barmherzigkeit in 100 Teile eingeteilt, wada'a minha rahmatan wahida, يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة. Er hat davon von diesen 100 Teilen einen einzigen Teil auf die Erde gesetzt oder unter seinen Geschöpfen verteilt, ja, sodass die Geschöpfe sich untereinander barmherzig sind bis von dem Zeitpunkt an, wo sie erschaffen worden sind, bis zum jüngsten Tag. حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Sogar dass ein Tier seine Pfoten hebt aus Angst davor, dass es irgendwie auf sein Kleinkind tritt. Ja? All dies ist aus der einen Barmherzigkeit, die Allah herabgesandt hat. Und dann die anderen 99 hat er bereitet für die gläubigen Diener am nächsten Tag. Möge Allah uns und euch zu diesen gläubigen Dienern machen. Wenn wir jetzt Allah subhanahu wa ta'ala als barmherzig bezeichnen, und den Menschen ebenfalls als barmherzig bezeichnen und sagen, dass die Barmherzigkeit Allahs ist anders und gewaltiger und viel größer als die Barmherzigkeit bei einem Menschen, dann wo ist dann wie können wir weiterhin diese Barmherzigkeit unterscheiden oder was gibt es für einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen? Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich als Rahim bezeichnet, der Mensch ist auch Rahim, dann muss es irgendeinen Zusammenhang geben. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Worten ist das Wort selbst. Ja, das ist eine wichtige Sache. Zweitens, dass sich aus der Barmherzigkeit ergibt, dass man jemandem etwas Gutes tut und jemandem versucht, etwas Schlechtes abzuwenden. Ja, das ist eine Sache, die sich aus dem Wort ergibt. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Eigenschaften Rahma beim Menschen und Rahma bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir wissen, dass Rahma ist eine Eigenschaft und eine Eigenschaft eines Geschöpfes als Eigenschaft eines Erschaffenen, wie eines Menschen, ist ebenfalls erschaffen. Insofern ist die Rahma eines Menschen erschaffen. Und die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, sie ist eine Eigenschaft seiner Eigenschaften und die Eigenschaften eines des Schöpfers sind nicht erschaffen. Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben als بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, und zwar, dass er mit den gläubigen Menschen barmherzig ist. Ja, dass er mit den gläubigen Menschen barmherzig ist. Ganz anders verhält es sich in Bezug auf die ungläubigen Menschen. Denn in Bezug auf die ungläubigen Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam anders beschrieben. Und zwar hat er ihn beschrieben als Muhammadun Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad ist der Gesandte Allahs und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Ja? Also das ist, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war also den Ungläubigen gegenüber hart. Ja? Und das heißt, man verzeiht unter anderem, man verzeiht seinem gläubigen Bruder eher, man setzt sich mit ihm zusammen eher, man verbringt seine Zeit mit den gläubigen Menschen, man sorgt dafür, dass von seinem eigenen Essen die gläubigen Menschen essen und nicht die ungläubigen Menschen essen und so weiter und so fort. Ja. Hart heißt nicht ungerecht, er war nicht ungerecht zu den Ungläubigen, aber er war zu ihnen hart und er muss ihnen nicht mehr geben, als ihnen zustehen. Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das war in Surat al-Fath, Vers 29, letzte Vers in Surat al-Fath. Das ist einer von den vier Versen übrigens im Koran, wo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beim Namen erwähnt wird und einmal auch als Ahmad in Surat al-Saff. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَوَلَّوْا, ja, wenn sie sich abwenden von diesen Worten, wenn sie sich abwenden, فَقُلْ حَسْبِي اللَّهِ, dann sagt Allah ist meine Genüge. Allah ist meine Genüge. Und wenn wir uns ein bisschen genauer anschauen, diesen Vers, finden wir Folgendes. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, spricht er zu den gläubigen Menschen und sagt zu ihnen, erwähnt einige Vorzüglichkeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und danach sagt er, wenn sie sich aber abwenden, ja, das heißt, wenn sich die Anhänger von dir, O Muhammad, dann abwenden, dann sagt Allah ist meine Genüge, auf ihn vertraue ich, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Also, wenn jemand sich von diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam abwendet, der Barmherzigkeit ist zu einem und auch noch eifrig ist, dass es dir gut ergeht, wer sich von ihm abwendet, den sprechen wir gar nicht erst an, dann sagen wir nicht, dann geht es euch schlecht, sondern und dann, wenn ihr euch abwendet, dann sagt, oh Prophet, das und das. Nein, wir sprechen dir besonders gar nicht an. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَقُلْ حَسْبِي اللَّهِ, sondern فَإِن تَوَلَّوْا, wenn sie sich also abwenden, wenn jemand so dumm ist und sich von diesen Propheten abwendet, dann, oh Prophet, sagt, Allah ist meine Genüge, auf ihn vertraue ich und er ist der Herr, es gibt keinen Gott außer ihn, auf ihn vertraue ich, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Ja. Und La ilaha illallah, wissen wir alle, bedeutet übersetzt, es gibt keinen Gott außer Allah. Und gemeint ist, es gibt niemanden, der es würdig ist, angebetet zu werden, außer Allah. Und warum sagen wir das? Weil das ist glasklar aus dem Koran zu ersehen. Weil wir wissen ja, dass es gibt viele Dinge, die angebetet werden außer Allah. Aber zu Unrecht. Und deswegen, wenn wir sagen, Allah ist der einzige Gott, dann meinen wir damit, er ist der Einzige, der es wert ist, angebetet zu werden. Denn das Wort Gott im Arabischen bedeutet ja nicht einfach nur Schöpfer. Dann würden wir einfach sagen, es gibt nur einen Gott. Aber Ilah ist jemand, der angebetet wird. Ja? Und auch im Deutschen ist Gott ein Gott, Gott ist jemand, der vergöttert wird. Und davon gibt es viele. Und deswegen sagen wir, es gibt niemanden, der Anbetung würdig ist, außer Allah. Ja. عليه توكلت, auf ihn vertraue ich. Das Vertrauen bedeutet, dass man sich auf Allah verlässt, in Bezug darauf, dass man das Schlechte abwendet und das Gute erlangt, indem man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, hierbei auf Allah vertraut und gleichzeitig handelt und natürlich auf gesetzliche Art und Weise. Und damit wir verstehen, was das bedeutet, dazu gehört es zum Beispiel, dass man nicht etwas Verbotenes macht und dabei denkt, dass man etwas von Allah subhanahu wa ta'ala versorgt wird, indem man etwas Verbotenes tut. Denn zum Gottvertrauen gehört es dann auch gleichzeitig. Also das ist ja, damit wir verstehen, dass Vertrauen bedeutet Handeln gleichzeitig. Ja, weil Allah sagt doch subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer auf Allah vertraut, oder wer Allah vertraut, istaghfirullah, wer Allah fürchtet, ja, wer Allah fürchtet, den macht er einen Ausweg. Das heißt, aus seinem Problem, was er hat, der macht er einen Weg hinaus, wenn er Allah fürchtet. Und zum Vertrauen gehört es also, dass du Allah fürchtest. Ja? Und wie kannst du Allah fürchten, Taqwa haben, wenn du Sünden begehst? Das geht nicht, ja, weil zur Taqwa gehört ja, dass du die Sünden nicht begehst. Ja? Dass du eben dich schützt vor der Strafe Allahs, indem du keine Sünden begehst und indem du das tust, was Allah von dir verlangt hat. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Also, warum vertrauen wir auf Allah und warum sagen wir, er ist unsere Genüge? Ja, weil er der Herr des gewaltigen Thrones ist. Der Thron Al-Arsh ist das gewaltigste, das größte Geschöpf, was wir kennen. Wir kennen kein Geschöpf, das größer ist als Al-Arsh. Ja? Und wir kennen ja den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nur damit, warum erwähnen wir das, damit wir verstehen, warum ausgerechnet dieses Wort an dieser Stelle im Koran angebracht ist, ja? Und nicht er gesagt so viel, وَهُوَ رَبُّ النَّاسِ, und er ist der Herr der Menschen. Okay? Die Menschen sind nicht das Geschöpf, was so gewaltig ist, also so beeindruckungsvoll ist wie andere Sachen. Die Himmel und die Erde ist ein größeres Geschäft. Also wenn wir in unserer Sprache sprechen würden, ich betone nochmal in unserer Sprache, würden wir sagen, die Erde zu erschaffen ist doch viel schwieriger als ein Mensch. Ja? Für Allah ist beides einfach. Aber für uns, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist der Herr des gewaltigen Thrones und wir wissen, was mit dem Thron gemeint ist, dann ist es, bringt es die Herzen eher dazu, auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen. Und zwar hat ja der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, dass diese sieben Himmel und die sieben Erden im Vergleich zu Al-Kursi nichts ist als im gleichen Verhältnis steht wie ein Ring, den man in eine Wüste wirft. Ja? Das Verhältnis dieses Ringes, der ganzen Wüste, dessen Ende man nicht sehen kann, ist das Verhältnis zwischen den sieben Himmeln, dieser Ring, und das Ganze ist Al-Kursi, das andere. Und dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, dieser Kursi, ja, der Thronschemel, der in Ayat Al-Kursi erwähnt ist, 255 Surat Al-Baqarah, ist im Vergleich zu Al-Arsh, dem Thron, nochmal genauso, als hätte er einen Ring in die Wüste reinschmeißen, und wie groß der Ring im Vergleich zur Wüste ist, gar nicht. Ja. Also das ist, und dann sagt Allah, er ist der Herr dieses gewaltigen Thrones, also dieser Thron, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, viel, viel größer als der Himmel und die Erde und noch größer als der Thronschemel selbst. Dieser Herr, auf den vertrauen wir, weil in seiner Hand ist das alles. Ja. Deswegen, wenn man auf jemand anderes vertraut außer ihm, dann ist man also schwachsinnig. Ja, Al-Arsch haben manche Menschen ausgelegt als Al-Kursi. Manche Menschen haben gesagt, mit Al-Arsch ist Al-Kursi gemeint. Ich sage nochmal, Al-Arsch in der arabischen Sprache bedeutet der Thron. Und der Thron im Deutschen ist das Bett des Königs. Ja? Und auch im arabischen Qamus, wenn man zum Beispiel von Ibn Mansur aufsteckt, Lisan al-Arab, eines der berühmtesten arabische Wörterbücher, da findet man, dass da zum Beispiel steht, Al-Arsh ist Sarirul Malik. Al-Malik ist der König, ja? Und Sarir ist das Bett, also das Bett des Königs. Und manche haben gesagt, und Kursi ist im Arabischen entweder ein Stuhl oder ein Thron, Schemel. Und vielleicht gibt es noch andere Bedeutungen von diesem Wort. Wie dem auch sei, das Erste, woran ein Araber denkt, wenn er Kursi hört, ist entweder der Stuhl oder ein Thronschemel. Ja? Und Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hat uns erklärt, dass damit gemeint ist der Thronschemel. Und der Thronschemel ist der Ort bei einem Thron, wo der König seine Füße draufsetzt. Das ist ein Thronschemel, ja? Ein Kursi. Manche Leute haben gesagt, mit Al-Arsh ist Al-Kursi gemeint. Ja? Und dann haben sie gesagt, wenn sie sagen, Al-Arsh ist Al-Kursi, hat man sie gefragt, ja, was ist denn Al-Kursi? Dann sagt sie, Al-Kursi ist Al-Ilm, ist das Wissen. Ja? Und dieser Tafsir ist nichtig. Dieser Tafsir ist wertlos und macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt eine Überlieferung, die überliefert wird über unsere rechtschaffenen Vorfahren, aber sie ist schwach über einen Sahabi. Und wenn sie schwach ist, also haben wir darin kein Argument, diese Belieferung zu verwenden als Beweis. Und was wir wissen ist, dass sprachlich und religiös ist Al-Arsh eine Sache und Al-Kursi eine andere Sache. Und Al-Kursi ist nicht das Wissen. Der Herr, Allah ist nicht der Herr seines Wissens. Was macht diese Aussage für einen Sinn? Sie ist weder sprachlich korrekt noch koranisch. Auf jeden Fall ist dieser Kursi, wie Allah bezeichnet, gesagt hat im Koran, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Das heißt, dieser Kursi, der Thronschirm, umfasst die sieben Himmel und die Erde. Ja? Und der Thron ist noch gewaltiger als dies. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sich beschrieben als der Herr des gewaltigen Thrones. Ja. Und ja. Wir kommen nachher ein bisschen nochmal da drauf zurück. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar, weil manche Leute, Ahlul Bid'ah, ja, sie sagen, Al-Arsh hat in der arabischen Sprache, weiß nicht, ich übertreibe jetzt, 1000 Bedeutungen. Das ist übertrieben natürlich, das stimmt nicht. Ja. Und dann sagen sie, woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet das Wort Al-Arsh hier im Koran damit gemeint Thron ist? Woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet damit der Thron gemeint ist? Von diesen 10, 20 Bedeutungen. Das ist realistischer. Ja. Dann sagen wir ihnen, wenn ihr Ahnung hättet von der arabischen Sprache und wenn ihr Vertrauen hättet in eure edlen Gelehrten, dann würdet ihr nicht diese dumme Frage stellen. Weil in jeder Sprache gibt es das. Also lasst euch nicht verwirren, dass man euch sagt, im Arabischen, da gibt es, Koran kann man nicht übersetzen, ein Wort hat 10 Bedeutungen. Das ist nicht speziell für Koran. Das ist nicht speziell fürs Arabische. Das gilt für jede Sprache, behaupte ich. Ich kenne nicht alle Sprachen. Ich behaupte, in jeder Sprache gibt es Worte, die, wenn man sie übersetzt, wenn man sie übersetzen würde in die deutsche Sprache, gibt es mehr als eine Möglichkeit, diesen Satz zu übersetzen. Okay? Ich glaube, diese Aussage ist nicht weit hergeholt. Was bestimmt letztendlich, welches Wort ich verwende, was bestimmt letztendlich von diesen 10 Bedeutungen, welches Wort ich verwende? Erstens, dass die Bedeutung verwendet wird, die man normalerweise verwendet. Warum? Ich kann nur nicht davon ausgehen, dass man, ich sage euch ein Beispiel. Ein sehr primitives Beispiel, und damit ihr wisst, dass die Leute von dem Bid'a, die sind genauso blöd. Die sind genauso. Also die sind nicht viel schlauer als das Beispiel, was ich jetzt bringe. Okay? Das Wort Zug im Deutschen. Mir fällt ein, das Wort hat mindestens 3 Bedeutungen. Ein Zug kann bedeuten, das Gefährt, das tut, macht. Ja? So. Zweite Bedeutung, ein Zug kann bedeuten, bisschen Wind. Ein Zug, dritte Bedeutung, die ich mir jetzt spontan einfällt, ist, wenn du zum Beispiel Schach spielst, dann machst du einen Zug. Das heißt, du bewegst deine Figur von einem Feld zum anderen Feld. Ja. Wenn ich jetzt dir eine Geschichte erzähle über Schachspielen und übersetzt eine Anleitung vom Schachspielen und dann ist der Nächste am Zug, der Nächste ist dran auf Deutsch, ja. Da kannst du mir nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll Wind im Deutschen oder im Englischen jetzt, oder ob ich sagen soll der Zug, mit dem man fährt, ein Ticket kauft vor, oder ob er meint Spielzug. Ja, das ergibt sich daraus, dass du eine Anleitung übersetzt. Ja, und deswegen die Leute sind wirklich tatsächlich so unwissend. Ja, sie sagen, es gibt 10 Bedeutungen von Al-Arsch, 10 Bedeutungen von Kursi, also wissen wir nicht, welche gemeint ist, und deswegen machen wir Tafwid. Und das ist der Madhab von Asha'ira. Tafwid heißt, wir lassen die Bedeutung, überlassen wir Allah. Die Asha'ira sagen, wir wissen nicht, was das bedeutet. Und das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, weil der Koran ist abgesandt worden auf Arabisch, damit wir verstehen, was drin steht. Ja? Wenn wir nicht wüssten, was diese Sachen bedeuten, und wir daraus keinen Nutzen ziehen könnten, welchen Sinn hat das dann im Koran, dass diese Worte drinstehen? Ja? Wenn wir nicht wissen, was Al-Arsch bedeutet, und wie dem auch sei, also es gibt viele Sachen, ja, und auch ein Beweis, dass sie völlig abgeirrt sind, ist, dass der Hadith von Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem er beschrieben hat, dass am jüngsten Tag, dass er Musa vorfinden wird, sich klammern an einem Pfosten oder einer Säule von dem Thron. Ja, einer Säule von dem Thron. Und so wissen wir, dass tatsächlich ein Thron ist ein Thron und sonst und nichts anderes. Aber dass es natürlich nicht der gleiche Thron ist wie unsere Könige heutzutage, ist klar. Allah subhanahu wa ta'ala wird einen gewaltigeren Thron haben als dies. Ja. Gut. Dann hat der Autor warum hat der Autor diese Eier überhaupt erwähnt? Warum hat der Autor diese Eier erwähnt? Und es geht darum, dass der Mustafa sallallahu alaihi wa sallam den Tawhid geschützt hat und jeden Weg, der zum Schirk führt, geschlossen hat. Ja? Das werden wir sehen. Und zwar jetzt gleich. Und zwar hat Abu Huraira radiallahu anhu arda ein Hadith überliefert. Er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten und macht mein Grab nicht zu einem Ort des Festes. Das ist jetzt, übersetze ich jetzt spontan und dann werde ich nachher was mehr dazu sagen. Wasallu alayya und spricht den Segensgruß über mich aus. Fa'inna salatakum tabluguni haythu kuntum, denn euer Dua, dieses Allahumma salli ala Muhammad, erreicht mich, egal wo ihr seid. Erreicht mich, egal wo ihr seid. Ja. Was bedeutet es, dass der erste Teil des Hadithes, لا تجعلوا بيوتكم قبورا, macht nicht aus euren Häusern Grabstätten oder aus euren Häusern Gräbern. Ja? Eine Bedeutung ist, dass man dass man zu Hause beten soll. dass die Leute zu Hause auch beten sollen. Ja? Freiwillige Gebete natürlich. Ja? Die Pflichtgebete in der Moschee und die freiwilligen Gebete zu Hause beten. Es sei denn, was die Sunna, wenn die Sunna auf etwas anderes gewiesen hat, wie zum Beispiel Salat al-Kusuf, Salat al-Kusuf, Salat al-Eid oder anderes. Nach der Ansicht, dass Salat al-Eid keine Pflicht ist, nach der Ansicht, dass es Pflicht ist, sowieso nicht. Also, la taj'alu buyutakum qubura, das ist die zweite Ansicht für den Hadith ist, die offensichtliche, dass man nicht seine Toten zu Hause begraben darf. Dass man nicht seine Toten zu Hause begraben darf. Und der Grund ist offensichtlich natürlich klar, weil das führt zum Schirk. Erstmal führt es dazu, dass man diese Toten verherrlicht, weil man ihre Gräber pflegt und achtet und weiß nicht was darauf. Und irgendwann denkt man, sie waren besondere Menschen. Und irgendwann mal flüstert der Schaitan in den Herzen ein, dass man doch nur daran denken, dass nur vielleicht an den Gedanken haben und dann umsetzen, dass diese Person in einem irgendwie, auf irgendeine Weise helfen kann. Und nicht viel dümmer ist das heutzutage, was man sieht in manchen Orten. Sogar hier findet man Automaten, wo Steine drin sind. Und da kann man 1 Euro reinwerfen und dann bekommt man einen Stein raus. Und das ist ein Glücksbringer. Ja? Das ist nicht viel abgeehrter, als dass man zu einem toten Menschen geht von ihm was verlangt. Weil Allahu a'lam, der Stein, könnten wir wirklich darüber diskutieren, ob ein Stein dümmer ist, dass man von ihm irgendwie Glück verlangt oder ein toter Mensch. Ja. Vielleicht kann man mit toten Menschen argumentieren, dass er mal lebendig war. Und dass er vielleicht irgendwann mal lebendig sein wird. Oder dass er vielleicht rechtschaffen ist. Aber Allah musta'an. Also beides ist eine absolute Katastrophe. Ja. Und das gleiche wie Leute, die hängen diese Augen auf. Ja. Diese Augen auf. Und das achtet vor ein. Oder weiß nicht was, ja. Also es gibt vieles von dem, ja. Aber wir haben ja darüber ausführlich Alhamdulillah geredet. Jetzt kommt jemand und sagt, von den Leuten, von Ahl al-Bid'ah, sie sagen, das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist doch in seinem eigenen Haus gebaut oder gegraben worden. Wieso nicht, wieso dürfen wir das dann nicht? Wir sagen, erstens einmal, das eine kann gar nicht im Widerspruch stehen zum anderen, weil, also angenommen, das stimmt natürlich nicht, angenommen, die Sahaba haben einen Fehler gemacht und sie haben ihn in seinem Haus begraben, was sie nicht hätten machen dürfen, dann sagen wir, das wäre nicht die Aussage des Propheten. Der Prophet hat gesagt, ihr sollt das nicht machen. Okay? Aber das ist natürlich nicht wahr, sondern es gibt eine Überlieferung über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, aber diese Überlieferung haben manche Gelehrte als schwach eingestuft. Wie dem auch sei, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam darin, ma min nabiyyin yamutu illa dufina haythu qubid. Jeder Prophet, der gestorben ist, ist an dem Ort begraben worden, wo er gestorben ist. Wallahu ta'ala a'lam. Ja. Gut, machen wir weiter. Und beide Bedeutungen übrigens des Hadithes, also sind in Ordnung, die ich vorhin gesagt habe. Ja. Also sowohl, dass man nicht zu Hause die Toten begraben darf, und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist auch, dass die Da'wa der Muslime sie nicht erreicht, die Dua, weil wenn man zu den Gräbern geht, zum Friedhof geht und für die Toten Dua macht, dann natürlich hat das einen Vorteil für die Toten selbst, ne? Aber wenn die Toten alle zu Hause begraben sind, dann nicht mehr. Gut. Dieser Hadith, den wir erwähnt haben, ist ein Beweis für was? Unter anderem, dass man nicht in den Friedhöfen beten darf. Man darf im Friedhof kein Salah verrichten. Ja? Die einzige Ausnahme, und wir müssen die Ausnahme nicht mehr erwähnen, aber ich erwähne sie immer, damit man nicht nachher fragt, aber wie ist es denn da und da und da, okay? Aber normalerweise, wenn wir es eine allgemeine Sache sagen, einen allgemeinen Rechtsspruch sagen, dann muss man nicht jedes Mal sagen, aber es gibt die Ausnahmen, die Einzelheiten kann man im Fiqh nachlesen, ja? Aber sagen wir mal für das Salah, ich meine das rituelle Gebet, das Salah, das mit Allahu Akbar anfängt und das Salamu Alaikum aufhört, ja? Dieses Salah, darf man, und das aus Ruku' und Sujud besteht und Sitzen, dieses Salah darf man auf dem Grab, im Friedhof niemals beten. Ohne Ausnahme gibt es dort kein Salah. Ja? Aber was beim Friedhof manchmal erlaubt ist, ist das Totengebet, Salatul Janaza, für denjenigen, der vergessen hat, das Gebet verpasst hat. Das verpasst hat, dort zu beten in der Moschee, und der Tote ist begraben, dann kann er hingehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, und dann kann er dort für ihn das Totengebet Verrichtung in Richtung Makkah natürlich. Ja. Und der Tote ist dann zwischen dir und Makkah. Und dann, wie dem auch sei. Auch das gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, aber wir sagen, Solange der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat, kann man niemandem übel nehmen, wenn er es genauso macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat. Ja. Und, ja.
Der Tote ist dann zwischen Mekka und dir.
Wenn du Salat al-Janaza machst, ja. Okay, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا. Macht mein Grab nicht zu einem Eid. Eid ist ja eigentlich, so wie wir es normalerweise übersetzen, ist Festtag. Okay? Und Eid heißt, sprachlich gesehen, Eid kommt vom Wort Aada, zurückkehren heißt das. Und gemeint ist, weil es jedes Jahr wieder passiert. Jedes Jahr kehrt dieser Tag zurück. Ja? Und deswegen feiern wir den Tag jedes Jahr. Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt fast feiern wir diese Tage. Und das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass man zu seinem Grab regelmäßig geht. Dass man zum Beispiel einmal der Woche zu seinem Grab geht. Oder einmal im Monat. Oder im Rajab. Wie gibt es manche Leute, die machen, im Rajab machen sie immer Ziyara al-Rajabiyya. Oder ja, die sagen also einmal, ich weiß nicht, woher das kommt, Allah. Auf jeden Fall haben sie solche Bid'a in der Religion. Und manche Leute, zum Beispiel nach jedem Salah in Masjid Nabawi, nach jedem Salah stehen sie auf und gehen zum Grab des Propheten, Assalamu alaika Rasulullah, und nach jedem Fajr-Gebet machen sie das, ja. All dies ist eine Abweichung von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt hat, ja. Gut. Es gibt also keine Regelmäßigkeit. Man besucht das Grab ab und zu. Und der Grund, warum wir das sagen, ist nicht, wie die Sekten dann einem vorwerfen. Die Sekten sagen einem dann, ja, ihr mögt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht, deswegen macht ihr das nicht. Ja? Und wir sagen, nein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja den Hadith gesagt, nicht umsonst. Er hat gesagt, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا, macht mein Grab nicht zu einem Ort des Eid, وَصَلُّوا عَلَيَّ, und sagt den Friedensgruß zu mir. Sagt Allahumma salli ala Muhammad, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ, denn euer Salah wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Das ist doch eine klare Anordnung, dass man nicht extra zu ihm hingehen muss und sagt, Assalamu alaika ya Rasulullah. Man sagt, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, und das Salah ist schon dort angekommen. Und das Salah ist dort schon angekommen. Ja. Und der Grund ist, weil es gibt ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, inna lillahi ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. Und zwar Allah hat auf der Engel umherziehende Engel, die von einem Ort zum nächsten gehen und so. يبلغوني من أمة السلام. Und zwar sie teilen mir mit, wenn jemand von meiner Umma Allahumma salli wa sallim ala Muhammad gesagt hat. Ja, wenn jemand das gesagt hat, diese Engel sind genau dafür erschaffen. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Und dieser Hadith hat Imam Ahmad überliefert und An-Nasa'i und andere. Und Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte, dass der Isnad sahih ist. Wallahu a'lam. Ja, und übrigens den ersten Hadith, den ich erwähnt habe, und zwar, dass man sein Grab nicht zum Eid machen soll, und bis zum Ende, wo er gesagt hat, denn euer Gebet erreicht mich, oder euer Salah erreicht mich, oder euer Dua für mich erreicht mich, egal wo ihr seid. Dieser Hadith ist, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagt, der Hadith ist sahih. Ja. Und auch andere Gelehrte, An-Nawawi, sagt auch, der Hadith ist sahih. Und Sheikh Al-Islam sagte, der Hadith ist hasan, wie dem auch sei. Ibn Hajar sagt auch, der Hadith ist hasan. Möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar gibt es einen Hadith, der überliefert wird von Ali ibn al-Husayn radiallahu anhu. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi 'an jaddi 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'eedan wa la buyutakum qubura wa sallu 'alayya fa inna taslimakum yablughuni Aina kuntum. So. Diese Überlieferung ist eine Überlieferung von Ali ibn al-Husayn. Und Ali ibn al-Husayn, also der Enkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als praktisch Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Also er ist praktisch der Sohn eines Sahabi. Und sein Urgroßvater ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und er ist derjenige, den man nennt Zainul Abidin, falls man das mal gehört hat. Und er gehört zu den Besten der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf Askese, Az-Zuhd, in Bezug auf Wissen, in Bezug auf Fiqh. Ja. Und Al-Hussein, sein Vater, radiallahu anhu, wissen wir, ist der Sohn von Fatima, beziehungsweise Sohn von Ali, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Fatima, die Tochter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, und zwar hat dieser Mann, Ali ibn Hussein, hat einen, Zain al-Abidin, hat einen Mann beobachtet, der regelmäßig eine Lücke findet, oder einen Spalt findet oder ähnliches beim Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ist immer zu diesem Spalt gegangen. Anscheinend fühlte sich dann näher. Ja, Allahu alam, ich habe nirgends in der Erklärung hier gefunden, was genau gemeint ist mit dem Spalt. Ob das ein Spalt war, irgendwie eine Einbuchtung, ein Grab, sodass es eine Vertiefung war oder ähnliches, wie dem auch sei. Oder ob es unter den Menschen eine Lücke war, wo hinein, Allahu alam, habe ich nicht gefunden. Aber offensichtlich war es irgendwie eine Lücke im Grab oder ein Spalt oder eine Einbuchtung oder eine Vertiefung. Da ist er hingegangen dieser Ali hatte diesen Mann beobachtet, dass er immer zu dieser Stelle hingegangen ist. Und dann hat er ihm zu ihm gesagt, hat es ihm verboten und hat gesagt, soll ich dir nicht etwas erzählen? Soll ich dir nicht einen Hadith erzählen, den ich von meinem Vater gehört habe und den mein Vater über seinen Großvater überliefert hat? Über meinen Großvater überliefert hat. Und den er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, also eine geschlossene Überlieferungskette, dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nehmt mein Grab nicht zu einem Ort des Eides, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten und macht den Salat über mich, denn euer Salam wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Und diese Überlieferung, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit, also offensichtlich ist die Überlieferung nicht authentisch und diese geschlossene Kette, die ich gerade eben vorgelesen habe, die ist zwar geschlossen, aber wir müssen, also das heißt ja nicht, dass sie bis uns geschlossen ist. Das ist ein Punkt. Aber sagen wir mal, lassen wir das mal außen vor. Und warum sage ich das? Weil die Bücher, Bukhari und Muslim und Nisa'i, Abu Dawud und die Hadith-Bücher, sind bis zum heutigen Tag in die Asanid geschlossen. Ja? Aber sagen wir mal, bis zum Autor, der diese Überlieferung überliefert hat, unter ihnen Imam al-Bukhari, in Tariq al-Kabir und Abu Ya'la und andere, bis zu ihnen musste erstmal der Isnad vollkommen sein und ist es ja nicht, sondern da gibt es Personen, die ihn überliefert haben, über die man sich nicht ganz einig ist, dass sie also vertrauenswürdig sind. Ja? Also, deswegen, also wie gesagt, aber das spielt keine große Rolle, weil was uns interessiert ist der Hadith und der Hadith, der Inhalt des Hadith ist genau der gleiche Inhalt wie der andere. Deswegen ist der Hadith selbst, bis auf die Erzählung, die vorangegangen ist, zweifellos authentisch. Ja, und dieser Hadith ist überliefert als Nebeninformation in einem Buch, das heißt Al-Mukhtarah, Abkürzung, und gemeint ist, also Al-Mukhtarah ist eine Abkürzung eines Buches, und zwar von einem Mann, der heißt, Moment,